Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Jacobin Talks. Ich habe in Berlin mit dem Publizist Inga Solti darüber gesprochen, wie wir mit Marx die Gegenwart verstehen können und was vom marxischen Erbe bleibt. Von Inga Solti erscheint ab 2025 im Brumaire Verlag die 36-bändige Edition Marxismen, eine Einführungsreihe in das Denken von Marx über Engels zu Rosa Luxemburg, aber auch bis in die Gegenwart zum Marxismus etwa von Heide Gerstenberg oder David Harvey. Die ersten drei Bände erscheinen im Januar, schaut gern auf der Webseite des Brumaire Verlags vorbei und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch aus dem Keller des Brechthauses.
Vielleicht fangen wir mit der Frage der Edition ganz naiv an, Inga. Warum heute denn noch Marx lesen?
Naja, also Marx wollte ja die kapitalistische Gesellschaft im idealen Durchschnitt darstellen. Das heißt, er hat ein theoretisches Werk hinterlassen, auf das viele dann aufgebaut haben, es versucht haben weiterzuentwickeln, weil es sowohl in seiner theoretischen Natur unvollendet geblieben ist und dann aber auch eine stetige Applikation, also eine Anwendung erfordert. Und die Gesellschaft, die er im idealen Durchschnitt beschreiben wollte, in der leben wir heute noch. Das ist der Kapitalismus und von daher bin ich davon überzeugt, dass man mit dem Marxismus oder sogar eher den Marxismen, denn es gibt verschiedene Spielarten des Marxismus, dass man da heute noch sehr weit kommt, die Gesellschaft zu erklären, in der wir leben.
Und du schreibst ja in deinem ersten Band, dass Marx uns vor allem auch eine bestimmte Denkbewegung hinterlassen hat, ja, und dass diese Denkbewegung vollziehen viele Marxistinnen und Marxisten nach ihm, erweitern sein Werk teilweise oder korrigieren es vielleicht. Kannst du mal diese Denkbewegung beschreiben? Was hat es damit auf sich?
Also es fängt schon mal damit an, dass Marx den, also anders als Liberalismus und Konservatismus, also er ist ja ein Vertreter des sozialistischen Paradigmas und hat da versucht, den Sozialismus wissenschaftlich zu grundieren. Also dass im Gegensatz zu den liberalen und konservativen bürgerlichen Denkern er nicht von einer entweder positiven oder negativen Anthropologie ausgeht, also nicht sagt, der Mensch ist gut und daraus leitet sich dann eine bestimmte Vorstellung von Gesellschaft und Wirtschaftsordnung und Staatsordnung ab oder der Mensch ist von Natur aus schlecht, sondern der Mensch ist das Ensemble aller gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt also, der Mensch ist immer so gut oder so schlecht, wie die Strukturen, in denen er lebt, sind und die Strukturen sind etwas, das wir verändern können. Das ist, glaube ich, etwas, was eine besondere Denkbewegung ist, die jetzt auch Marx nicht selber erfunden hat. Also er steht da auch in der Tradition des dialektischen Denkens, also von Aristoteles, von Leibniz, von Hegel natürlich. Und trotzdem ist also diese Verbindung dieses dialektischen Denkens dann mit dem materialistischen Denken und sozusagen dem Denken von dem allem, was besteht, als etwas Gewordenes, also das historisch geworden ist und entsprechend auch unter bestimmten Bedingungen veränderbar ist durch uns, ist eine Denkbewegung, die, glaube ich, sehr fruchtbar ist, um nicht nur die Welt besser zu verstehen, sondern sie eben auch praktisch zu verändern.
Und das war jetzt was für mich als jemand, der vor 10 Jahren angefangen hat, den blauen Elefanten sich vorzunehmen und sich durch die drei Bände zu kämpfen, dann tatsächlich nochmal was Neues, Interessantes, womit du deinen Einstieg auch gemacht hast in den Bänden, ist, du sagst, das gründet sich bei Marx auch ein Stück weit in der Anthropologie der Freiheit und du beleuchtest da nochmal den Psychologen Klaus Holzkamp. Das ist ja erstmal eine ungewöhnliche Herangehensweise. Warum hast du das so konzipiert?
Also weil Marx, als er an seinem Hauptwerk schrieb, hatte er ja geglaubt, dass er es viel früher beenden würde und hat es dann ja nicht mal zu Lebzeiten beendet. Also der erste Band erscheint, des Kapitals erscheint 1867. Der zweite Band wird noch ist stark von ihm gezeichnet oder geschrieben, aber er wird von Engels nach Marx Tod 1883 herausgegeben. Und der dritte Band, da gibt es ja auch eine starke oder lang anhaltende Debatte darum, inwiefern das nicht eigentlich Engels Werk ist und inwiefern sozusagen ist das Marx ursprünglich Intentionen entspricht, inwiefern es eben auch von der Zeitgeschichte geprägt ist. Also man kann ja lange dann über Engels auch politische Entwicklung sprechen, über sein politisches Testament geschrieben, kurz vor seinem Tod 1895. Also dass Marx letzten Endes also dieses Werk geschrieben hat in einem Geist der Freiheit. Und das ist, glaube ich, etwas, was viel verloren geht. Also grundsätzlich wird die Geistesgeschichte und Gesellschaftsgeschichte häufig so erzählt, dass es eben die Sozialistinnen und Sozialisten sind, die Linken sind, die auf Gleichheit orientieren, auf Kosten der Freiheit, und dass es die Liberalen seien, der Liberalismus, der die Freiheit des Individuums, des Einzelnen gegen den Kollektivismus verteidigt. Und das widerspricht aber dem Selbstverständnis von Karl Marx und widerspricht, glaube ich, auch der Natur seines Werkes, also die in meinen Augen eine politische Ökonomie der Freiheit oder der Befreiung ist.
Und kannst du da nochmal drauf eingehen? Also der Klaus Holzkamp, hat er in den 70ern gelernt, ja? Also was hat er gemacht und warum war er jetzt bedeutend für dich?
Also Karl Marx hatte, als er am Kapital schrieb, eine Parallele gezogen zu Charles Darwin. Also Charles Darwin hat ja versucht, die Gesetze der Naturgeschichte zu entdecken, also zu erklären, wie Evolution passiert, also wie aus unserem, also der Homo sapiens entsteht, wie aus Dinosauriern Reptilien entstehen konnten, aus Dinosauriern Vögel entstehen konnten und dergleichen. Und Karl Marx sah seine Arbeit eigentlich als Parallele dazu, also als den Versuch, zur Naturgeschichte die Gesellschaft, die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung zu identifizieren, und zugleich sah Marx den Menschen auch als Naturwesen, also als die kritische Psychologie finde ich deswegen interessant, weil sie gegen, ich sag mal, die liberale Erzählung und die konservative Erzählung über das menschliche Wesen hinausgeht. Also da gibt es ja dann immer den Streit über Erbe-Umwelt, und dann sagen die Liberalen, also die Umwelt ist viel wichtiger als das Erbe, also die Genetik. Und die Konservativen, die die Ungleichheit rechtfertigen wollen, die auch bestehende Ungleichheitsverhältnisse rechtfertigen wollen, die sagen dann, nein, es ist eigentlich alles Erbe, und deswegen, also wenn Menschen natürlich dümmer sind, dann bringt es auch nichts, einen Sozialstaat zu finanzieren, bringt es nichts, Arbeiterkinder an die Universität zu bringen, weil die sind ja nicht ohne Grund Arbeiterkinder, weil sie eben also biologisch dümmer sind. Ne? Also diesen Streit zwischen, ist es 70% Erbe, ist es 30% Umwelt oder umgekehrt, der wird bei Holzkamp aufgehoben, weil Holzkamp letzten Endes den Menschen, also im Prinzip die Entwicklung des Menschen hin zu seinen Freiheitspotenzialen entwickelt. Also sozusagen der Mensch bleibt immer in Teil der gesellschaftlichen Naturverhältnisse und ist aber nicht determiniert. Also er entscheidet sich stets in jeder Situation neu, und damit kann man auch nicht menschliches Verhalten als Experiment abbilden, wie das dann beispielsweise die Psychologie tut.
Also die kritische Psychologie im Zuge von Holzkamp hat quasi dieses Freiheitsdenken bei Marx schon sehr genau erkannt und daraufhin eben ja eine andere Fundierung der Psychologie geleistet. Jetzt lass uns doch mal uns der Theorie von Marx oder beziehungsweise dem Kapital, dem reifen Marx, uns annähern. Auch für viele, die vielleicht noch nicht sich durch die Bände gekämpft haben. Marx hat ja, er beschreibt, wie du es schon gesagt hast, den Kapitalismus im idealen Durchschnitt, wie es am Anfang des Kapitals heißt, und er verbindet dabei eigentlich die Untersuchung des Gegenstands mit der Kritik, beziehungsweise das eine fällt in das andere, vielleicht es fällt in eins. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären.
Und da gibt es ja auch einen lang anhaltenden Streit. Also wollte Marx eine Kategorienkritik der bürgerlichen politischen Ökonomie schreiben, inklusive der Arbeitswertlehre, wohlgemerkt, oder wollte Karl Marx eine bessere alternative politische Ökonomie schreiben? Also wollte er im Grunde die Leerstellen in der bürgerlichen Ökonomie, beispielsweise, dass die bürgerliche Ökonomie, also Adam Smith und David Ricardo, auf denen er fußte oder von denen er ausging, die damals State of the Art waren, wollte er aufzeigen, warum sie beispielsweise den Ursprung des Profits nicht erklären können. Also den Marx ja als in seiner Bescheidenheit als seine eine von zwei großen Entdeckungen bezeichnet hat.
Und ja, also ich denke mal, die meisten von uns verbinden ja jetzt mit Marx' Analyse erstmal die Kritik der Klassengesellschaft. Ja, also er zeigt auf, es gibt Lohnarbeitende, es gibt Kapitalisten, und wenn er dieses System beschreibt, den Kapitalismus, dann ist es ja noch nicht unmittelbar. Ich weiß gar nicht, wie oft er das Wort Freiheit vielleicht im Kapital benutzt. Ich glaube gar nicht so wahnsinnig oft, ja. Und es ist ja noch gar nicht so evident. Warum ist das jetzt eigentlich eine Theorie der Freiheit?
Naja, also wenn man jetzt die großen, also meistens, wenn man Freiheit und in Gegensatz zu Gleichheit bringt, dann passiert das über den Links-Rechts-Gegensatz. Ne? Und tatsächlich kann man, wenn man jetzt historische Situationen, auch Gegenwartssituationen sieht, kann man das so lesen, dass die Linken diejenigen sind, die versuchen, Gleichheit zu erweitern, und die Rechten sind die, die versuchen, Ungleichheit zu rechtfertigen durch, lange Zeit war es biologistisch, durch biologische Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von Menschen oder Menschengruppen, und dann heute zunehmend kulturalistische Argumentationen. Und die das aber tun mit dem Verweis auf die Freiheit des Individuums, die es da zu verteidigen gelte gegen den Egalitarismus oder Kollektivismus. Und links-rechts ist natürlich nie inhaltlich bestimmt. Es ist ja immer bezogen auf eine spezifische Entscheidungssituation bei Marx selbst, und auch bei Engels war links-rechts immer nur bezogen auf das Parlament. Also es gibt überhaupt keine Selbstbezeichnung als links, sondern links saßen eben die, die am meisten die Gleichheit des Bürgertums oder die Einschränkung der absoluten Macht der Monarchie forderten, im Namen der Gleichheit, im Namen der Gleichheit des dritten Standes. Und der Sozialismus, auf dem Marx fußt, also es gibt ja sozusagen die drei Quellen, gibt es ja den berühmten Aufsatz des Marxismus, also es ist die Philosophie, von die dialektische Philosophie Hegels, dann die politische Ökonomie aus England und Schottland und dann auch Frankreich und dann der französische Sozialismus. Also in dem Sinne ist Marx Sozialist, der nämlich dann in der Entfaltung des Liberalismus, also dem zur Macht kommen des Liberalismus, erstmal auf der Seite der Freiheit des vierten Standes steht, also derjenigen, die eben im Liberalismus nicht repräsentiert sind. Also der Liberalismus war ja letzten Endes ein Besitzindividualismus, wie C.B. Macpherson das bezeichnet hat, also der beschränkte die bürgerlichen Freiheitsrechte auf die besitzenden Klassen. Immer mit der Argumentation, Frauen sind nicht vernunftbegabt, also die dürfen nicht wählen, und die Nichtbesitzenden dürfen auch nicht wählen, weil sie haben ja gar kein Interesse an, also warum sollten sie über das Gemeine bestimmen, wenn sie gar kein Eigentum am Gemeinen haben, also wenn ihnen nichts gehört. Und also in England beispielsweise durften ja nach der Glorious Revolution 2% der Bevölkerung wählen, und das wird dann eben immer weiter erkämpft mit der Forderung nach Gleichheit, Gleichstellung, aber natürlich dann auch der Freiheit zur Betätigung, der Freiheit der Selbstbestimmung, der Mitbestimmung, was jetzt mit dem Steuerhaushalt passiert, also wie der verwendet wird, zu welchen bürgerlichen oder eben auch universalisierbaren Zwecken. Und in dem Sinne kommt Marx aus einer Freiheitsbewegung letztlich des vierten Standes hervor, und dann kann man, glaube ich, ganz gut auch aufdröseln, wie jetzt die sozialistischen Forderungen Freiheitsimplikationen haben oder letztlich Freiheit bedeuten für alle.
Und auf eine interessante Art und Weise ist es ja auch so, dass wir eigentlich heute noch in einem historischen Zustand leben, in dem bürgerliche Rechte erkämpft wurden. Freiheit, Gleichheit sind Teil von Verfassungen geworden. Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen uns, die wir frei lohnarbeiten, unsere Arbeitskraft verkaufen, wie Marx sagt, und, sag ich mal, feudalen Bauern, die noch in Leibeigenschaft sind, also in einem personellen Herrschaftsverhältnis stecken, ja. Und Marx sieht das, dass es Freiheitsfortschritte gab, aber er will sie auf die Ökonomie ausweiten, oder? Wie würdest du es sagen?
Das ist ja auf jeden Fall, und zugleich sieht Marx aber auch die Verluste aus, also die entstehen durch jetzt die, was in Deutschland dann die Bauernbefreiung genannt wurde, also die letzten Endes die Vertragsfreiheit herstellt, die aus tradierten feudalen Abhängigkeiten, häufig religiös verbrämt, hinausführen. Also die entweder die, also es gab ja diesseits der Elbe gab es ja dann die Gutsherrschaft und jenseits der Elbe die Grundherrschaft, also die entweder die Form, dass man leibeigen blieb, also eines Grundherrn, oder der dann ganze Dörfer oder ganze Rittergüter mitsamt all der Menschen und Tiere, die dort leben, letztlich kaufen konnte. Und dann der Grundherrschaft, die letzten Endes bedeutete, dass man Frondienste leisten musste. Und das wird überwunden im Kapitalismus. Das ist natürlich dann die Freiheit nicht mehr für irgendeinen, also mehr Produkt für irgendeinen ökonomisch Herrschenden zu schaffen, sondern sich frei wählen zu können, für wen man arbeitet. Das ist zweifellos ein Freiheitsgewinn, und zugleich sorgt es natürlich für die Unsicherheit, und man kann da natürlich länger darüber diskutieren, wie Unsicherheit, ökonomische Unsicherheit, Marktabhängigkeit eigentlich mit Unfreiheit zusammenhängen.
Dann bring uns doch mal ein Beispiel dafür. Wie würdest du es denn sagen? Also viele Liberale würden ja sagen, naja, da gibt es jetzt überhaupt kein Problem. Wir treffen uns alle frei auf dem Markt. Wir haben Vertragsfreiheit und wir sind freie Individuen und wir gehen da jetzt was ein. Inga, du arbeitest für mich so und so viele Stunden und ich zahle dir den Lohn aus und dann ist doch alles gut.
Also Marx hat dafür ja eine ganz berühmte Formulierung, also dass auf der Sphäre, auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft, also der Warenzirkulation, dass dort Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham herrschen. Also ne, dass also die Freiheit, seine, also sich zum Markte zu tragen, freie Verträge eingehen zu können, dann die Gleichheit, dass diese Möglichkeit eben für alle gilt, dann das Eigentum, dass jeder nur seines mitbringt, der eine bringt eben Produktionsfaktoren mit, also bringt Kapital mit, der andere bringt seine Arbeitskraft mit und schließlich Bentham, also dass es utilitaristisch eigentlich nur darum geht, seinen eigenen Vorteil zu wahren, also ne, weil niemand zwingt ja den Arbeiter, seine wahre Arbeitskraft zu verkaufen, er könnte sich ja auch an den Strand legen, nur kann er das eben nur für eine bestimmte Zeit, weil ihm die Produktionsmittel fehlen, sich also über beispielsweise Land, wie das noch in den Feudalgesellschaften der Fall gewesen ist, zu erhalten oder über die Pflichten, die aus der Feudalherrschaft einhergingen. Also da gab es ja beispielsweise eben nicht die Möglichkeit, rein über den Markt die alt gewordene, gebrechlich gewordene Dienstmagd, das Dienstmädchen einfach zu entlassen, sondern auch da gab es dann eben bestimmte Verpflichtungen. Es gab auch die Verpflichtung zum Deputat. Also es war ja eine viel weniger monetarisierte, viel stärker naturalisierte Wirtschaft. Und also in der Form eben des Marx letzten Endes unterscheidet zwischen der Zirkulationssphäre, die wie eine Welt der Freiheit erscheint, und dann der Sphäre der Produktion. Er macht es ja im Grunde wie Dante. Also Dante steigt in die Hölle hinab. Und Marx tut das ebenfalls, nur die Hölle ist eben die Welt der Produktion, in der die Arbeiter, die ihre Arbeitskraft als Ware verkauft haben, eben nicht darüber bestimmen, wie lange sie arbeiten, wie intensiv sie arbeiten, woran sie arbeiten und ob sie ihren Arbeitsplatz behalten können, wenn mal die Konjunkturlage flau ist.
Das heißt also, im Kapitalismus haben wir eine bestimmte, finden wir eine Eigentumsordnung vor, die einerseits Freiheit und Gleichheit institutionalisiert über die Rechtsform, wie es schon gesagt habe, und die gleichzeitig damit eigentlich die Unfreiheit letztlich auch zementiert, ja, weil die Arbeitenden, die eben nichts besitzen, die keine Produktionsmittel besitzen, nicht richtig darüber bestimmen, also wenn überhaupt eine Freiheit haben, dann die Freiheit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, aber eben nicht über den gesellschaftlichen Reichtum bestimmen dürfen können. Nun prägt ja Marx das Schlagwort der Ausbeutung, und du hast jetzt in deinem Einführungsband 6 Arten der Unfreiheit genannt, und eine davon war die Ausbeutung. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Genau, die Ausbeutung ist halt die, dass es nicht mit der Gier eines Kapitalisten oder einer Kapitalistin zu tun hat oder eines CEOs, der dann im Interesse der Shareholder und ihrer Dividende, Aktiendividendenerwartungen operiert, sondern dass es im System selber angelegt ist. Also, und dass es einen systemischen Zwang zur Profitmaximierung gibt, denn wenn die Einzelkapitalisten zu den gleichen Produktionsbedingungen produzieren, aber die Arbeitszeit verkürzen oder beispielsweise die Arbeitsintensität zurückstellen, nicht in einer Weise zur durchschnittlich gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit produzieren, das heißt also nicht zum richtigen Zeitpunkt automatisieren, die Produktivität steigern, dass diese Kapitalisten dann eben pleite gehen. Also diese Unternehmen sich nicht am Markt behaupten, weil sie das, was sie an Kapital vorgeschossen haben für einen Produktionsprozess, für einen Akkumulationsprozess, eben sie nicht sicher gehen können, dass sich das auch amortisiert. Also sie haben Grundrente bezahlt für den Boden, auf dem jetzt eine Autofabrik beispielsweise besteht. Sie haben die Rohstoffe, Stahl und Halbleitertechnologien und alle möglichen anderen Dinge schon gekauft, bevor das Auto auf den Markt getragen wird, und wenn es sich dann eben nicht verkauft, wie vielleicht jetzt ein Verbrennermotorbetriebener Volkswagen
oder ein E-Auto,
dann muss man eben, also sozusagen dann haben diese Kapitalisten ein Problem. Und aus dem ergibt sich eben, aus dem Konkurrenzgesetz, würde Marx sagen, dem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Konkurrenz, ergibt sich dann eben der Zwang zur systematischen Profitmaximierung.
Jetzt ohne zu tief einzusteigen in die Marx'sche Werttheorie, ist ja die Ausbeutung eine Art von, wie du es schon gesagt hast, struktureller Umverteilungsmechanismus, wenn man so will, ja. Und jetzt gibt es ja aber auch im modernen Kapitalismus durchaus Formen des von Aktienkapital, von Finanzprodukten oder so, die auch die Arbeiter halten. Ist das eine Lösung für diese Art von Ausbeutung?
Also das war beispielsweise Austin Goolsbees Vorschlag, also dem Wirtschaftsberater von Barack Obama, kurz vor der Finanzkrise. Von dem hat man dann nie wieder was gehört. Aber seine Argumentation war, naja, wenn die größten Profite an den Aktienmärkten oder wenn der große Wohlstand an den Aktienmärkten entsteht, dann muss man eben die Beschäftigten, die Arbeiter an diesen Wohltaten teilhaben lassen. Das hatte den Effekt, dass dann die ganzen kapitalisierten Renten, der Amerikanerinnen und Amerikaner, Betriebsrenten und dergleichen, einfach von einem Tag auf den anderen vernichtet waren. Zugleich ist es aber, selbst wenn es einen boomenden Aktienmarkt gibt, natürlich ein Problem, die Arbeiterklasse in dieser Weise unter das Finanzkapital zu subsumieren, wie man mit Marx sagen könnte. Also das, sie abhängig zu machen von der Herrschaft, die über sie ausgeübt wird.
Aber warum genau? Also was ist das Problem? Also
naja, wir haben, also wenn man jetzt die Finanzialisierung im Kapitalismus der Gegenwart betrachtet, dann hat die ja den Ursprung, dass das allgemein überschüssige Kapital, also wir haben, oder fangen wir so an, es stammt letztlich, lässt es sich zurückführen auf die Krise des fordistischen Wohlfahrtsstaats Kapitalismus. Wahrscheinlich kommen wir auch nochmal auf den Wohlfahrtsstaat zu sprechen, auch wie das Bewusstsein der Arbeiterklasse verändert zu der Zeit, in der Karl Marx geschrieben hat. Aber dass also die Krise des Wohlfahrtskapitalismus war letzten Endes eine von zu viel Freiheit der Beschäftigten. Also es war, also letzten Endes war ja der historische Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass es die Zentralbanken beispielsweise Vollbeschäftigungspolitik betrieben, also dass nicht die Geldwertstabilität im Zentrum von Geldpolitik stand, sondern der Vollbeschäftigung zu schaffen, weil, wie Eric Hobsbawm, der Historiker, mal gesagt hat, die Arbeitslosigkeit sich in der Krise des Kapitalismus der 20er und späten 20er und 30er Jahre eben als so politisch verheerend erwiesen hatte, dass sie die liberale Demokratie außerhalb der USA und Großbritannien hinwegfegte, den Faschismus hervorbrachte und der Faschismus den Weltkrieg und so weiter. Das heißt also, Arbeitslosigkeit war ein Politikum, das musste man unter Kontrolle bekommen, aber gleichzeitig sorgte die Vollbeschäftigungspolitik eben dafür, dass die strukturelle Macht des Kapitals über die Arbeit, die durch Arbeitslosigkeit besteht, eben zunichte gemacht wurde. Also es hatte zur Folge, dass man eben Arbeitnehmermärkte, wie bürgerliche Wirtschaftswissenschaftler heute sagen würden. Also wir haben die beispielsweise bei Erzieherinnen heute, ne? Dass es einen Mangel an Erzieherinnen gibt und Erzieherinnen und Erzieher müssen sich jetzt nicht jeden Schmarrn bieten lassen von ihren Arbeitgebern, weil sie eben sehr schnell irgendwo anders erneut einen anderen, besseren Arbeitsplatz bekommen, weil sie besser handeln können. Beverly Silver, die marxistische Soziologin, würde sagen, sie haben mehr Marktmacht, also sie haben die Macht über den Markt. Und das führt natürlich zu einem Auftrieb von Löhnen. Karl Marx hat gesagt, dass der Kapitalismus immer dahin tendiert, insbesondere bei hochqualifizierten Beschäftigten eine industrielle Reservearmee zu schaffen. Also sobald die zu viel Macht über den Produktionsprozess und damit auch Chancen auf viel zu hohe Löhne haben, wird da, Eric Olin Wright sagt, das wird automatisiert. Und das war in der Krise der 70er Jahre eben das Phänomen, dass es zu einer Profitklemme führte. Also der Wohlfahrtsstaat, der Keynesianismus drängte über sich hinaus und der musste in eine oder andere Richtung, entweder Sozialismus, Rentenfonds-Sozialismus oder Neoliberalismus, umkippen. Mhm. Und ich glaube auch, dass man die Kulturrevolution der 60er Jahre ohne diesen Nexus, ohne den keynesianischen Wohlfahrtsstaat nicht verstehen kann. Also es war eben möglich, sich die Haare lang wachsen zu lassen und sich in Jeans auf Arbeit zu erscheinen und mit Rockmusik mit Drogen zu experimentieren und die inneren Freiheitspotenziale zu entdecken, weil man eben keine Angst haben musste vor dem kapitalistischen Markt. Also der Markt hatte seine disziplinierende Form verloren, weswegen ja auch die neoliberale Konterrevolution von sehr vielen Denkern, Daniel Bell beispielsweise, aber auch bei Hayek, bei Milton Friedman findet man das, auch das Ziel verfolgte, die Disziplinierung der Arbeiterklasse wieder hervorzurufen. Und jetzt zu der Finanzialisierung. Das hatte den ja tatsächlich den Effekt, dass nach der neoliberalen Wende, zugespitzt im Volkerschock von 1979, also die Streikwellen aus den 70er Jahren, die Rekordniveau hatten, völlig zusammenbrachen. Bis von da dieser Niederlage hat sich die Arbeiterbewegung bis heute ja nicht erholt. Und das zugleich eben mit der Schuldenkrise im globalen Süden, also das beides hat der Volkerschock, also die Leitzinserhöhung ja gebracht, dass auch dort die nationalen Befreiungsbewegungen zusammenbrachen und die Lohnquoten, Marx würde in marxistischer Terminologie eher sagen, die Ausbeutungsrate in einer Weise steigerte, dass halt zu viel überschüssiges Kapital in den Händen von Kapitalistinnen und Kapitalisten verblieb, das dann spekulativ in die Finanzmärkte wandert. Und seitdem erleben wir eigentlich diese permanente, also die Zunahme der Frequenz von Finanzkrisen und auch eine immer stärkere Tiefe. Das heißt also, die Finanzialisierung ist eben ein Weg zur letzten Endes Vertiefung von Krisen, die die Arbeiter dann in einer anderen Weise bezahlen.
Also man kann vielleicht sagen, dass, um auf die Frage, die ich gestellt habe, zurückzukommen, dass gewissermaßen die Arbeiterinnen vielleicht mal eine Dividendenausschüttung bekommen können, wenn sie eine Aktie halten an ihrem Konzern, wie zum Beispiel viele VW-Mitarbeiter, aber dass gleichzeitig auch eben eine Systemintegration letztendlich stattfindet, ja, und die ja nichts an dem grundsätzlichen Ausbeutungsmechanismus und der grundsätzlichen auch rastlosen, disruptiven Dynamik des Kapitalismus irgendwie verändert, die, wie du es jetzt in deinem schönen historischen Kurzritt sozusagen uns ja auch aufscheinen hast, oder wie es aufgeschieden ist, die ja auch eine ist, die letztendlich, in der zwar die Arbeiterbewegung gewisse Fortschritte macht, in der auch sowas möglich war, wie vielleicht ein kooperatistischer Kapitalismus, in dem es den Arbeitern jedenfalls viel besser ging als früher, wie du es aber auch beschrieben hast, dass ab den 70ern wir eigentlich erleben mit der Krise des Keynesianismus, dass genau das wieder abgebaut wird. Und genau in diesem Zyklus quasi historische Entwicklung sind wir ja immer noch, oder?
Genau, naja, also ein Nicht-Marxist, aber sehr kluger sozialdemokratischer Wirtschaftsgeograf und Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi hat das eben mit einer Pendelbewegung beschrieben. Also dass der Versuch des, also der Bourgeoisie, den Kapitalismus immer stärker auszuweiten, der ja auch ein Zwang ist. Also ein Weg zum Beispiel war ja im Neoliberalismus, diese Krise von überschüssigem Kapital zu lösen, indem man immer mehr Bereiche der Gesellschaft in Wert gesetzt hat, also indem man Rente teilprivatisiert hat, Bildung versucht hat, dann auch als Ware zu organisieren, durch Studiengebühren beispielsweise, indem Gesundheit zur Ware wurde durch Privatisierung von Krankenhäusern und dergleichen. Diese Form, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Sag nochmal die Frage, dann finde ich die Kurve wieder.
Ich habe jetzt auch den Faden verloren. Also sozusagen, ich habe schon über die nächste Frage nachgedacht. Also. Nein, aber wir waren dabei, wie sozusagen diese Zyklen.
Genau, die Pendelbewegung.
Genau.
Okay, genau, dass also diese Tendenz des Kapitalismus, die Probleme dann auch durch Landnahme, also der marxistische Geograf David Harvey nennt das dann Akkumulation durch Enteignung in Anschluss an das Landnahmetheorem, also durch Landnahme bisher nicht kapitalistisch organisierter Bereiche dazu führt, dass die Gesellschaft sich wehren muss gegen also die zunehmende kapitalistische Umstrukturierung von dem, was Wolfgang Streeck hat den Begriff nicht erfunden, aber er benutzt ihn vom Infrastruktursozialismus und Alltagskommunismus. Also zum Beispiel, dass wir kein Schulgeld mehr bezahlen, dass man einfach zur Schule geht und die Lehrer vom Staat bezahlt werden und oder dass man beispielsweise ein öffentliches Gesundheitssystem hat und nicht wie im 19. Jahrhundert seine Tantiemen zusammensammeln musste, um dann eben einen Arztbesuch finanzieren zu können. Das ist also dieser Versuch, dann die kapitalistische Krise zu lösen, indem solche Bereiche zunehmend dann doch wieder in Wert gesetzt werden, dazu führt, dass die Gesellschaft Widerstand leistet. Aber je mehr dann der Kapitalismus an die Kandare genommen wird, eben wieder so ein Profitklemmenproblem erscheint wie in den 70er Jahren. Also dass so eine Pendelbewegung hin von mehr Markt, mehr Staat oder mehr Commons wieder zu mehr Markt und erscheint. Und die Frage ist, ob man sich immer diese Pendelbewegung gefallen lassen muss oder ob es nicht eine freiheitliche Gesellschaft jenseits dieser Pendelbewegung geben kann.
Jetzt bist du ja jemand, der nicht einfach Marxologe ist, der sich die ganze Zeit in das Marx'sche Denken eingräbt, in die alten Werke sozusagen, sondern wir merken es ja an deinen Ausführungen, du bist jemand, der sich sowohl die historischen Entwicklungen des Kapitalismus anguckt, aber eben auch sehr stark als ja, sozialen Politikwissenschaftler dir die Gegenwart anschaust, dir auch die Außenpolitik etc. anschaust. Ja? Welches Verhältnis spielt denn, du hast jetzt eine Einführung für uns geschrieben in das Marx'sche Denken und ich finde das Interessante ist, dass du es eben immer wieder verknüpft eben genau mit Gegenwartsphänomenen, mit historischen Phänomenen, die nach dem Kapital stattgefunden haben, also in unserer Vergangenheit, aber in Marx' Zukunft. Welche Rolle spielt für dich denn das Kapital oder das Marx'sche Werk so für das Nachdenken heute? Also ist es für dich so, ja, ist es für dich irgendwie ein alter Schinken, wo man ganz viel Inspiration rausnehmen kann, den man weiterentwickelt? Wie würdest du das beschreiben, dein Verhältnis dazu?
Also ich glaube, dass es entscheidend ist, schon zu verstehen, dass das Marx'sche Werk unvollendet geblieben ist. Es gibt in der Marxologie natürlich den Streit, ob jetzt der Sechs-Bücher-Plan von Marx, den er hatte, also wo es dann auch ein Buch über den Staat und den Weltmarkt geben sollte, was er nie geschrieben hat, ob er den bis zum Lebensende verfolgt hat. Aber zumindest ist es so, dass es weder das Buch über den Staat von ihm gegeben hat, noch das Buch über den Weltmarkt. Und damit letzten Endes das, was an Weiterentwicklung auch im Denken über den Kapitalismus als Weltsystem stattgefunden hat. Da könnte man jetzt auch werttheoretisch drüber denken, also über allgemeine Profitraten, welche Rolle spielt eigentlich der Staat, welche Rolle spielt Zollpolitik und dergleichen. Dass man mit den drei Bänden Kapital und dann noch den Theorien über den Mehrwert, dass das nicht ausreicht, sondern dass die marxistische Diskussion natürlich weitergegangen ist, dass es relevante Innovationen gegeben hat, also dass eben auch benannte Theoremen der Landnahme würde ich als ein solches, vor allem der Landnahme in Bezug auf die innernationalen oder innergesellschaftlichen Bereiche, die in Wert gesetzt werden, würde ich als so eine Innovation sehen. Und dass natürlich auch von Karl Marx ist seine Theorie, weil sie eben eine Theorie des Kapitalismus im idealen Durchschnitt oder der kapitalistischen Produktionsweise ist und der bürgerlichen Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise herrscht, dass das immer wieder auf die Gegenwart angewandt werden muss und dann auch theoretische Veränderungen mit sich bringen muss. Also wir hatten jetzt kürzlich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine große Konferenz, die Zeitdiagnose-Konferenz vom Horror zur Hoffnung, wo wir versucht haben, mit jetzt marxistischer Wissenschaft die Gegenwart besser zu verstehen, was passiert eigentlich da vor unser aller Augen. Und da war ein Podium beispielsweise, an dem ich auch beteiligt war, widmete sich der Frage, ob wir eine neue Welle der Imperialismus-Theorie, also eine vierte Welle eigentlich der Betrachtung des Kapitalismus im Weltmaßstab brauchen, weil diverse Entwicklungen, so wie sie in einem anderen Buch, das jetzt von mir erscheint, der postliberale Kapitalismus, sind eben nicht so leicht zu fassen sind mit den Theoremen, die wir bislang erreicht haben oder die es bislang aus marxistischer Perspektive gibt.
Und ich meine, was ich mich immer frage, als jemand, der jetzt nicht aktiv als Sozialwissenschaftler arbeitet, aber der eben einen marxistischen Background sozusagen hat und der sich durchgekämpft hat durchs Werk, und für mich ist es immer noch wahnsinnig fruchtbar in sehr vielen Punkten, aber in anderen, da frage ich mich oft, müssen wir nicht, wie es ja auch einige Soziologen getan haben, muss man nicht, Eric Olin Wright zum Beispiel hat ja ein sehr verschlanktes Programm, sag ich mal, eine Neuauflage des Marxismus geschaffen, wo er aber auch von so zum Beispiel der Werttheorie Abstand nimmt, wo er trotzdem sagt, es gibt Ausbeutungsmechanismen, aber ne, es ist nicht mehr der klassische alte orthodoxe Marxismus. Genauso, ich kenne viele Ökonomen, die sagen, nee, wir können damit einfach nicht nicht richtig, der Theorieapparat ist zu umständlich sozusagen, ja, wenn wir jetzt immer anfangen uns zu fragen, wie sind jetzt hier die Werte, wie ist das Wertverhältnis, ja, man kommt nicht weiter, also wir bleiben lieber gleich bei den Preisen so, ja, also wie schätzt du das ein, muss man Marx verschlanken, auch jetzt als jemand, der nochmal zurückgegangen ist zu den Klassikern?
Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Diskussionen, das eine ist die Frage, was eigentlich die Intention von Marx war, also der marxischen politischen Ökonomie. Also war es letztlich, die Neoklassik beispielsweise fragt, warum dieser Preis? Also entwickelt eine Preistheorie und darum gibt es ja eine sehr lebendige Diskussion auch darüber, also wie verwandelt sich Wert eigentlich in Preis und scheitert das Marxische Werk eigentlich an dieser Problematik, ja oder nein? Aber für Marx stand ja eine ganz andere Frage im Zentrum, nämlich die Frage, warum eigentlich diese und keine andere Form der gesellschaftlichen Organisation, der wirtschaftlichen Organisation? Aber das ist letztlich oder ist auch die Grundlage dafür, warum es Edition Marxismen heißt und nicht Edition Marxismus, weil es eben unterschiedliche Strömungen gibt. Also es gibt die weiterhin werttheoretisch argumentierenden Strömungen und auch diese mit den Marxischen Begrifflichkeiten, also die Ausbeutungsraten, Profitraten und dergleichen bemessen und berechnen, also von Anwar Shaikh bis Jeffrey McCormack. Und dann gibt es aber eben die eher, vielleicht, man könnte sagen, politizistischeren Formen des Marxismus, wie sie jetzt dann auch in, also vielleicht Leo Panitch oder sowas verkörpert.
Und wo stehst du?
Also, ich glaube, dass man ohne. Also dass man ohne ökonomische Berechnung nicht sehr weit kommt. Also das, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum so oft in marxistischen Publikationen das Wort Krise auftaucht, darauf zurückzuführen ist, dass es eine politizistische Herangehensweise ist. Also die, weil eine politische Krise ist sehr viel einfacher zu identifizieren als eine kapitalistische Strukturkrise. Zugleich glaube ich aber auch, dass man gut beraten ist, den Kapitalismus als politisch zu denken. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte in Bezug auf die Frage, also die gegenwärtigen Entwicklungen, also wie stark kann man die, mit welcher Form des Marxismus kann man sie eigentlich erfassen oder greifen? Also und da, das könnte heretisch klingen, aber mit also es ist schwierig, glaube ich, mit der Vorstellung, dass der Staat die Verdichtung von kapitalistischen Kräfteverhältnissen ist und letzten Endes die Politik des Staates, das Ergebnis, also Engels hätte gesagt, der ideelle Gesamtkapitalist, das Ergebnis von sehr eng definierten Klasseninteressen ist, weil das ist schwierig, also damit, glaube ich, mit diesem Ansatz zu erklären, warum jetzt die dominanten Kapitalfraktionen gegenwärtig eher Getriebene sind und eher sich anpassen, als die eigentlichen Treiber zu sein. Also um das mal ein Beispiel festzumachen, also die großen Silicon Valley-Konzerne, die Tech-Konzerne, deren Profite in China waren ein Vielfaches oder sind entsprechend einem Vielfachen von dem, was sie an Profiten oder was sie jetzt an Gewinn machen durch die Zusammenarbeit mit dem US-Staat und ihre Beteiligung an der Militarisierung, den wachsenden Rüstungsausgaben. Und trotzdem vollführt der amerikanische Staat eben diese oder forciert eine neue Blockkonfrontation, die offensichtlich die Profite eben der Silicon Valley-Konzerne schmälert. Ähnlich könnte man sagen, also wie beschätzt man die Reaktion jetzt der von Westeuropa agierenden transnationalen Konzerne ein, also von Volkswagen, Daimler, Siemens und dergleichen, auf diese Blockkonfrontation. Eigentlich müsste man annehmen, dass die Aufkündigung der russisch-europäischen, westeuropäischen Energiesymbiose sie auf die Barrikaden treibt. Man müsste davon ausgehen, dass sie versuchen, diese Energiesymbiose, die ihre Wettbewerbsfähigkeit, Konkurrenzfähigkeit bedingt hat, dass sie versuchen, die wiederherzustellen. Das passiert aber eher nicht. Auch da gibt es eher ein Anpassen, ein Prozess der Anpassung. Also BASF und Volkswagen versuchen jetzt letzten Endes, sich in Amerika und in China zu indigenisieren, also unabhängige Tochterkonzerne aufzubauen, also die gänzlich unabhängig agieren können und die letzten Endes die Lieferketten, also sich unabhängig machen vom neuen Wirtschaftskrieg, indem sie die Lieferketten fast vollständig in die Regionen verlagern, also nach China oder in die USA. Die USA hat das dann den Vorteil, dass sie vom Inflation Reduction Act profitieren. In China, dass sie eben nicht von Sanktionsmaßnahmen der USA gegen Produkte und Waren mit amerikanischen Komponenten davon betroffen sind. Aber selbst diese Adaption ist eine, die Profite schmälert. Also weil sie den Reimport oder Export dann aus China nach Europa zum Beispiel verhindern und behindern und so weiter und so fort. Das heißt also, man muss, und deswegen sage ich, das könnte heretisch klingen, natürlich kann man das auch mit marxistischen Kategorien identifizieren, aber es ist eine Form des marxistischen Denkens, die in der eingedenk der Tatsache bleibt, dass der Staat dem Kapitalismus immer vorausging. Also dass der Staat eine eigene Logik hat und dass wir eine ökonomische Logik von einer politischen Logik unterscheiden müssen.
Und dass da ja vielleicht innerhalb der ökonomischen Logik es, wie du es ja gerade auch angedeutet und beschrieben hast, es ja verschiedene Kapitalfraktionen gibt mit verschiedenen Interessen, die auch nicht immer unbedingt ihre Interessen sozusagen im Sinne von einfach jetzt der Profitlogik sind sozusagen, ja, also dass es einfach historische Kontingenzen gibt, die man ja eben dann auch im Handgemenge mit der ganzen Empirie auch versuchen muss zu beschreiben und dann wieder rückführen muss auf marxistisch, also die man auch wieder, wo man selber wieder mit Marx dann Theorie machen muss, wie er es ja auch gemacht hat in seiner Zeit. Das ist ja oft so, ich habe Teame manchmal so Lesekreise mit jungen Leuten, die dann Marx lesen und dann heißt es oft, ja, also der Kapitalismus und das Kapital. Und dann schleift sich diese Rede ein, als gäbe es sozusagen einen monolithischen Block, der eben dieses eine Interesse hat. Ja, und das ist aber eigentlich für mich dann immer das Spannende. Es ist super, das als Denkbrücke und Bewegung erstmal so zu denken und das zu verstehen, was Marx macht. Aber dann muss man sich eben auch wieder ein bisschen flexibel machen, ja, um die Gegenwart dann wirklich zu verstehen. Würdest du dazu stimmen?
Das schon, wobei selbst, also die marxistische Staatstheorie, auf die ich referiert habe, die würde diese unterschiedlichen Kapitalfraktionen natürlich also in Rechnung stellen. Also dass es Unterschiede zwischen Finanzkapital und Industriekapital gibt, zwischen eher binnenwirtschaftlichem und eher exportorientiertem Kapital, zwischen kleinem und großem Kapital. Aber der Punkt, den ich machen wollte, war, dass also selbst in so einer Definition, in der sich im Staat die Kräfteverhältnisse der Klassen verdichten, indem es dann dominante Kapitalfraktionen gibt und es sind eben dann die transnationalen Konzerne, was auch erklärt, warum jetzt also bislang kein Kapitalfürst mit der AfD was zu tun haben will, weil die AfD noch nicht Ja zum Euro sagt als dem Sprungbrett in die Welt, also die jetzt die Exportmöglichkeiten bedingt hat und nicht Ja sagt zur NATO als dem militärischen Arm zur Durchsetzung von ausländischen Direktinvestitionen, Aufrechterhaltung und Seewegen und dergleichen. Aber dass selbst in so einer Definition die offensichtlich dominanten Kapitalfraktionen eher reagierend sind als agierend. Und das finde ich die Schwierigkeit in der gegenwärtigen Situation. Also, dass auch die Renationalisierung von Kapitalismus, die wir gerade erleben, uns über die politische Logik dieses Prozesses, letztlich die staatliche Logik dieses Prozesses, zwingt nachzudenken. Aber so an sich grundsätzlich gebe ich dir völlig recht, dass man auf diese Empirie schauen muss.
Jetzt betonst du es ja in deinen drei Bänden, die ich bisher gelesen habe. Nee, ich habe sogar mehr gelesen, aber in den ersten drei, die sich um Marx und Engels drehen, dass Marx uns eine Philosophie der Praxis hinterlassen hat. Ja, also du machst es ganz stark, du bindest es ganz stark. Du sagst, es geht nicht nur ums Erkennen. Es ist irgendwie eine Form von Theorie, die praktisch werden muss, die auch aus der Praxis ihre Erkenntnis zieht. Vielleicht kannst du das erläutern.
Also
oder warum ist sozusagen die Theorie, man könnte ja auch sagen, naja, Theorie ist halt, also wir erkennen jetzt die Welt und das macht man vom Schreibtisch aus und ist auch okay, brauchen auch keine Arbeiterbewegung dafür, aber warum ist das eben dann doch so wichtig?
Das ist eigentlich das, was Marx von Hegel übernommen hat, also das, die Fokussierung auf Geschichte und auf geschichtliches Werden, geschichtlichen Prozess. Und aus dem Hegelschen Erbe konnten eben zwei Strömungen entstehen. Also eine, die letzten Endes rechtshegelianisch genannt werden kann, die auf die geschichtliche Entwicklung guckt und die, ich sag mal, Unordnungs- oder Revolte-, Umsturzfaktoren identifiziert, also Lorenz von Stein, von dem Marx den Begriff nicht nur des Proletariats übernimmt und auch sehr große Teile seiner Theorie, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, sondern sogar die Metapher vom Gespenst des Kommunismus, die findet man bei Lorenz von Stein, der aber ein Rechtshegelianer war, nämlich der, also die in Frankreich beobachtete, dass es entlang des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit Klassenkämpfe gibt, dass es sowas wie den vierten Stand, der vierte Stand entsteht, der auf Emanzipation orientiert ist und dass der Gefahr läuft, das System zu sprengen. Also und woraus sich dann eben ja auch die ganzen Strömungen, also ein preußischer Sozialkonservatismus entwickelt, der versucht, Zugeständnisse gegenüber der Arbeiterbewegung zu machen, in der Hoffnung, sie zu staatsloyalen Subjekten zu machen. Das waren dann so die Leute um Hermann Wagner, den sozialpolitischen Geheimrat von Bismarck, die dann hofften, Bismarck würde ein Bündnis schaffen zwischen der feudalen Grundbesitzerklasse und der Industriearbeiterklasse zu Lasten sowohl der Industriebourgeoisie als auch der Landarbeiterklasse. Also diese Hoffnung, so ein Bündnis könne durchaus mit antikapitalistischer Rhetorik dann verhindern, dass die Arbeiterklasse zu einer revolutionären, das System insgesamt stürzenden Kraft machen würde. Und das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber damals war der Begriff Sozialismus viel akzeptierter als der Begriff Sozialdemokratie. Weil Sozialismus konnte man sich auch vorstellen mit einem König, aber Sozialdemokratie war halt die Pöbelherrschaft. Ne? Und Marx übernimmt also aus diesem Denken, dieser Identifikation, was sind die zentralen gesellschaftlichen Widersprüche, was passiert da eigentlich, was passiert jetzt mit der Wohnungsfrage, also zu was für ein Bewusstsein führt es eigentlich, dass zunehmend auch hochqualifizierte, gut verdienende Professional Middle Classes jetzt sich keine Wohnung mehr leisten können in Berlin, wenn sie keinen alten Mietvertrag haben. Was für Disruptionspotenziale hat das? Und Marx kommt dann eben, er kritisiert dann eben auch die Junghegelianer oder Linkshegelianer, also aber Marx ist dann der diese Disruptionspotenziale identifiziert im Sinne von, das sind die Kräfte, die diese Gesellschaft, die falsch ist, die grundsätzliche Unfreiheit schafft, auch mit der Diktatur der Tauschwertproduktion über die Gebrauchswertproduktion, das sind die Kräfte, die das machen können. Und das ist natürlich eine andere Form, über gesellschaftliche Veränderungen nachzudenken, als, ich überspitze es mal, das studentische Bewusstsein, ich habe jetzt verstanden, dass Atomkraft schlecht ist und jetzt überzeuge ich mal meinen Nachbarn, der links von mir in der Reihe sitzt und der rechts von mir in der Reihe sitzt und dann überzeuge ich noch meine Eltern und dann gehen wir alle auf die Straße und dann verändern wir die Gesellschaft. Ne? Also ideologisch an Politik ranzugehen oder, das kann man dann natürlich durchbuchstabieren, auf die linke Vorstellung von Veränderung von Gesellschaft oder die heute sehr prägend ist, man weiß, man ist gegen Nazis oder man ist für die Rettung von Flüchtlingen und muss dann einfach nur genügend Leute überzeugen, die mit einem demonstrieren. Dann schafft man es auch, 250.000 Leute gegen TTIP oder für die Seebrücke oder unteilbar auf die Straße zu bringen, aber verliert dann nicht nur die nächsten Landtagswahlen, sondern letztlich bleibt alles beim Alten. Und Marx, glaube ich, kann uns gut verständlich machen, auch die historische Bedeutung der lohnarbeitenden Klasse. Ich sage das auch ganz bewusst, wo wir jetzt ja in den USA, jetzt auch in Thüringen, bei den Europaparlamentswahlen sehen, dass ein größerer Teil derer, die sich subjektiv der Arbeiterklasse zurechnen, AfD wählen, wo selbst Leute, die für eine Stiftung arbeiten, die den Namen einer sozialistischen Revolutionärin trägt, dann im Neuen Deutschland Texte schreiben, wo drin steht, vergesst die Arbeiterklasse. Aber Marx weiß eben, um die strategische Bedeutung der Arbeiterklasse, weil sie kapitalseitig wirksam werden kann. Und das ist eben etwas anderes. Also deswegen ist auch Klasse nicht anders als Rassismus oder Sexismus keine Identität, keine neue Form von Diskriminierung, die wir jetzt mit Christian Baron oder Didier Eribon entdeckt haben, sondern Klasse ist ein soziales Verhältnis von Ausbeuter und Ausgebeutetem, das aber die Kraft beinhaltet, die Ausbeutung zu überwinden. Und ich würde es an einem Beispiel festmachen, was passiert, wenn man versucht, sozialen Fortschritt ohne die oder gar gegen die organisierte Arbeiterbewegung zu probieren. Die neuen sozialen Bewegungen, denen sich ja viele linke Studierende, radikale Linke dann in den 80er Jahren zuwandten, weil die Arbeiterbewegung so in die Defensive geraten war, weil natürlich da mehr passierte, schon angefangen bei der Startbahn West oder in Brockdorf und dann der Friedensbewegung, Frauenbewegung, Schwulen, Lesbenbewegung.
Die vielleicht auch mit einer kulturellen Bewegung einherging.
Genau, die ihnen natürlich auch näher war, weil sie eben nicht im Betrieb waren, sondern im Kulturbereich und dergleichen. Die kamen ja politisch an die Macht mit der rot-grünen Regierung. Also das war ja tatsächlich der Bruch mit dem alten, die Grünen hätten gesagt, Atomstaat der CDU und dergleichen. Aber was haben sie eben umgesetzt? Also man hat, weil sie an die Macht kamen zu einem Zeitpunkt der tiefsten Defensive der organisierten Arbeiterbewegung, bekam man eben nicht den Ökosozialismus, also der auch das Wachstumsproblem im Kapitalismus, da haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, Kapitalismus und Ökologie, also das Problem hat oder also bearbeitet hätte, ein Ökosozialismus, sondern man bekam das fürs Kapital tendenziell kostenlose Dosenpfand und man bekam den Emissionshandel, also den Handel darum, wer wie viel die Umwelt verpesten darf. Ne? Und das Gleiche dann eben auch mit der Frauenbewegung. Also man bekam statt kostenlose Kitas und kostenlose Altenpflege, das wäre fürs Kapital sehr teuer geworden, das hätte man durchsetzen müssen, das hätte aber nur eine starke Gewerkschaftsbewegung durchsetzen können, statt eben einer eben kostenloser Kitas und kostenloser Altenpflege, die es tatsächlich ermöglichen würden, dass es eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt, dass Frauen nicht in der Rentenarmuts- und Teilzeitfalle landen. Stattdessen gab es eben das Binnen-IDI, hieß es damals, ne? Also kostenlos für Kapital, kostenlose Sprachregelungen in öffentlichen Dokumenten, die dann auch noch einen Backlash befördern. Oder es gab Quotenregelungen in DAX-Konzernen, die letzten Endes den Kapitalismus sogar eher modernisieren und natürlich nichts an der Problematik des Patriarchats und der Ausbeutung von Frauen gesellschaftlich durch Männer eben änderten. Ne? Und das, glaube ich, das ist etwas, dafür muss man ein theoretisches Verständnis der strategischen Bedeutung der Arbeiterklasse haben. Und die bekommt man eben von Marx. Und Marx hat sie ja nicht entwickelt, weil er am liebsten mit der Schirmmütze durch Soho gerannt wäre, um da Laternen auszukloppen. Das hat er auch gerne gemacht, aber im besoffenen Zustand oder auf Strahlau. Sondern weil er einfach wusste, das ist der zentrale gesellschaftliche Widerspruch im Kapitalismus.
Also um vielleicht die Gegenkultur oder die kulturelle Bewegung noch zu verteidigen. Ich meine, Oliver Nachtwey hat das ja auf den Begriff der regressiven Modernisierung gebracht. Ja, also es findet ja durchaus sozusagen, also weil du jetzt mit dem Binnen-I und so weiter, also diese Art von Regelung könnte man ja auch beschreiben als okay, das ist schon auch eine Modernisierung. Es ist auch okay, wenn sozusagen Frauen oder diskriminierte Menschen mehr in der Sprache zum Beispiel anerkannt werden. Aber was ja eben der Punkt ist, glaube ich, ist, es ist eben nicht die Art von Befreiung, die grundsätzlichen ökonomischen Strukturen, die immer wieder zu Ausbeutung, zum Beispiel Spaltung auch zwischen Frauen und Männern oder wie auch immer, rassifizierten Menschen und nicht rassifizierten Menschen, also die aufrechterhält, ne, durch eine knallharte ökonomische Logik.
Ja, und vor allem auch, es geht ja sogar parallel, also man kriegt diese Anerkennungspolitik bei gleichzeitiger Austeritätspolitik, die also ja im Zuge dann der globalen Finanzkrise ganz wesentliche Teile der Reproduktionsarbeit in die Familien zurückverlagert hat. Also das heißt also, da ist auf da, wo Menschen tatsächlich und Frauen tatsächlich arbeiten, ein Backlash erlebt haben und gleichzeitig symbolpolitisch fürs kapitalseitig kostenlose Errungenschaften erreicht hat.
Nun unterhalten wir uns jetzt gerade zu einem Zeitpunkt, in dem die deutsche Linke sagen wir mal, in Form der Linkspartei in einem historisch niedrigen Prozentbereich steht. Wir haben auch weltweit eigentlich eine Schwäche überhaupt der Arbeiterbewegung. Dort, wo sie es noch gibt, weiß ich nicht. Also ich sehe gerade nirgendwo den absoluten Aufbruchsgeist. Ja, wir hatten in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder Bewegungen, wo wir dachten, okay, hier könnte sich jetzt was ändern, vielleicht mit Corbyn, mit Bernie Sanders. Wir haben ja darüber gesprochen, der Marxismus ist letztendlich immer auch auf die Praxis angewiesen und darauf, das Potenzial der Macht der Arbeiterklasse, der Arbeiterinnenklasse zu erkennen. Und auch als Organische oder wir als Intellektuelle sind auch quasi in einer Funktion, wo wir diese Arbeiterklasse unterstützen müssen. Gleichzeitig ist sie heute eigentlich zerfallen. Also wie schätzt du denn jetzt gerade den historischen Moment ein? Gibt es denn noch irgendeine Hoffnung oder wo siehst du gerade potenzielle Bewegungen, wo nochmal sich der Machthebel dreht?
Also wir sind ja hier im Brechthaus und Bertolt Brecht hat ja mal gesagt, die Widersprüche sind unsere Hoffnung. Solange die Widersprüche des Kapitalismus da sind, gibt es auch Hoffnung. Das unterscheidet Brecht von Kafka, der sagte, es gibt überall Hoffnung, nur nicht für uns. Also ich glaube, es braucht langen Atem. Und der lange Atem ergibt sich dadurch, dass man sich vergegenwärtigt, in was für einer Longue Durée, also in was für einem langen Bogen historischer Klassenkämpfe wir uns eigentlich befinden. Und ich sagte ja bereits, dass wir uns immer noch nicht erholt haben von der Niederlage, die sozialistische Bewegung, der gesellschaftliche Fortschritt insgesamt in den 70er Jahren erlitten hat. Also im Grunde beruhte der Widerstand zum Kapitalismus oder das Antikapitalistische in meinen Augen auf drei Säulen. Das waren einmal, war das die Gewerkschaftsmacht im Westen, das waren die nationalen Befreiungsbewegungen, häufig oder eigentlich sozialistischer Provenienz, weil sie auch die Sowjetunion als Vorbild hatten. Wie hat es eigentlich dieses Land geschafft, sich aus seiner abhängigen Lage zu befreien und dann plötzlich im Space Race lange zu gewinnen und zur Supermacht aufzusteigen, natürlich nie den Anschluss an den westlichen kapitalistischen Entwicklungsstand erreichend. Ist auch interessant, wenn wir jetzt über China diskutieren, müssen wir jetzt nicht machen, aber dass das auch den alten Kalten Krieg vom neuen Kalten Krieg unterscheidet, also dass es einem Land, das vom kolonialen Kapitalismus sozusagen in Unterordnung oder sich untergeordnet, also wo der Imperialismus dieses Land sich untergeordnet hatte, sich von dieser untergeordneten Position, abhängigen Position befreit hat. Aber auf jeden Fall, dass das die zwei Säulen waren, also die Gewerkschaftsmacht im Westen und sozialistischen nationalen Befreiungsbewegungen im Süden, die wurden mit dem Völkerschock eigentlich abgeräumt, weil der letzten Endes überhaupt diese Möglichkeit schuf, durch Massenarbeitslosigkeit die Streiks zu brechen, durch Vervielfachung der Schulden, das war eine Leitzinserhöhung, die Schulden waren im globalen Süden in Dollar denominiert, die waren halt plötzlich letztlich zahlungsunfähig, dann kam noch die Ölkrise hinzu, die zweite, die dazu führte, dass diese Länder eben zu Marktöffnung, Privatisierung gezwungen wurden und dadurch diese Bewegung reinkam, Kapital ist mobil und kann jetzt die Arbeiterklassen gegeneinander ausspielen, kann sie letzten Endes zu lohnpolitischen Konzessionen zwingen und kann gleichzeitig, also mit der Drohung von Kapitalverlagerung, und kann gleichzeitig die Staaten zu Subventionen zwingen. Er kann gleichzeitig jetzt Habeck dazu zwingen, Milliarden für Halbleitertechnologien hinzulegen, um gegen den Inflation Reduction Act irgendwie bestehen zu können oder die chinesische Hyperwettbewerbsfähigkeit. Und die dritte Säule war eben der Realsozialismus, die dann sehr viel leichter natürlich auch abgeräumt werden konnte, nachdem die ersten beiden Säulen verschwunden waren. Und also diese Niederlage zwischen 1979 und 1989 ist das sozusagen der Ausgangspunkt. Und dann kann man, glaube ich, versuchen zu identifizieren, wo Aufbrüche entstehen. Und da ist das Glas, wirkt heute halb leer und es ist auch halb leer, aber es war zwischenzeitlich auch halb voll. Und ich glaube, das sind Lernprozesse.
Was heißt das?
Naja, es sind zunächst einmal ist seit 2006 ist die Mehrheit der Weltbevölkerung Teil der Arbeiterklasse. Also im weitesten Sinne ist lohnabhängig. Ne? Also und ist auch städtisch und nicht mehr auf dem Land. Das hat katastrophale Folgen durchaus. Ne? Wir haben im Rahmen der Schuldenkrise eine 100-millionenfache Proletarisierung von Klein- und Subsistenzbauern erlebt, insbesondere in Afrika, aber auch in Lateinamerika und in Asien, die letztlich Überschussbevölkerungen sind. Also der Kapitalismus produziert halt da, wo er die Gesellschaft durchstrukturiert, Überschussbevölkerung. Wir als
Leute,
Euro,
die gerade nicht lohnarbeiten können, die genau, arbeitslos sind, die
genau,
nicht gebraucht werden,
die nicht
für das
gebraucht
Kapital.
Werden, die, und das war also angefangen mit England, das waren die Leute, die Trinker waren, die Vagabunden waren, die über Land zogen, die Diebe wurden, also kriminell wurden, die dann vom Staat in die Arbeitshäuser eingepfercht wurden, geprügelt wurden, um eine protestantische Arbeitsethik beigebracht zu bekommen. Was ja auch wirklich bemerkenswert ist, dass dem Kapitalismus gelungen ist, jetzt die Faulheit bei der Arbeiterklasse zu identifizieren und die Leistung bei denen, die letztlich nur Coupons schneiden. Also wir haben in Deutschland ja 627.000 laut Statistischem Bundesamt Menschen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen, weil sie allein von Kapitaleinkommen leben, aus Aktiendividenden, aus ihren Portfolios oder aus Immobilieneinkünften. Also das sind die eigentlich Leistungslosen. Und wenn man, also wenn Sarah Wagenknecht tatsächlich Politik für die Leistungsträger machen wollen würde oder wollte, das sagt sie ja, dann könnte sie mal quasi genau diese Rhetorik fahren. Also das sind die leistungslos Einkommen beziehenden Leute. Tut sie nicht. Also der Kapitalismus produziert diese Überschussbevölkerung. Es ist dramatisch, dass der euroatlantische Raum seine Überschussbevölkerung aus der Geburt des Kapitalismus exportieren konnte, als Siedlerkolonialbevölkerung nach Nordamerika, nach Lateinamerika, nach Afrika, nach Australien und dergleichen. Und dass jetzt aus den Städten, in denen Menschen letztlich in der Suche nach Arbeit, ehemalige Klein- und Subsistenzbauern, also keine Perspektive haben, die Städte zu Megacities gemacht haben, die Europäer niemals auf der Landkarte finden würden, also Dakar oder Lagos oder und dergleichen, dass diese Bevölkerung nicht abfließen können, woraus sich ja auch die Barbarei ergibt, also der Festung Europa, der Aufstieg rechtsextremer Kräfte also gegen Migrationsbewegung und dergleichen. Aber trotzdem, also man hat es mit einer Mehrheit der Arbeiterklasse erstmal weltweit zu tun und das sind die Widersprüche, die Hoffnung sind, mit Brecht gesprochen. Und dann haben wir, glaube ich, ja Lernprozesse durchgemacht. Also die globalisierungskritische Bewegung ging noch mit einem Buchtitel gesprochen von John Holloway davon aus, man könne die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Also allein durch starke Protestbewegungen zivilgesellschaftlicher Natur und dergleichen. Das hat sich mit der globalen Finanzkrise, glaube ich, aufgehoben und insbesondere, weil auch die Austeritätsbewegung, Anti-Austeritätsbewegung außerhalb von Portugal es nicht vermochten, tatsächlich den Austeritätskurs zu ändern. Also es ist ja wirklich bemerkenswert, in Portugal gingen damals 25% der Bevölkerung auf die Straße gegen die Troika und perspektivisch gab es Änderungen, aber damals hat es nicht mal ein Regierungsreshuffling gegeben, also ne, keine Kabinettsumbildung oder irgendwas in der Art und das Gleiche in Italien, vor allem dann auch in Griechenland, in Irland und wo es die anderen starken Anti-Austeritätsbewegungen gegeben hat, das hat dann dazu geführt, dass man wieder Staatsmachtprojekte entwickelt hat, also politische Parteien, Podemos, Syriza in Griechenland die sind dann ja doch relativ weit gekommen, trotz der organisatorischen Schwäche immer noch der Arbeiterklasse. Also es waren ja vielfach auch von städtischen Professional, Middle-Class, Lohnabhängigen getragene Bewegungen. Und da würde ich sozusagen die Zäsur sehen. Also die Syriza stand letzten Endes für einen alternativen Weg aus der Eurokrise, für ein soziales Europa, für ein Ende der neoliberalen Politik und ist geknechtet worden. Also gab es ja auch die Auseinandersetzung zwischen dem Merkel-Flügel und dem Schäuble-Flügel. Der Schäuble-Flügel hat sich durchgesetzt, der eben Griechenland mit dem Austritt aus dem Euro gedroht hat. Wäre Griechenland Italien gewesen, wäre es sehr viel schwieriger gewesen, weil Italien ja einfach ein viel wichtigeres und ökonomisch gewichtigeres Land ist. Aber so war das eben. Und seitdem, glaube ich, sehen wir, warum oder das ist der Grund, warum seitdem die Wahlergebnisse von linken und rechten Parteien so auseinandergehen. Na, also dass die Rechten vor allem die sind, die von der Dauerkrise des Kapitalismus, wie ich es nenne, profitieren. Also ne, von die waren letztlich, die hatten die Issue Ownership, wie Politikwissenschaftler sagen, in der Euro-Krise. Sie sahen wie die einzige Opposition in der Migrationskrise aus. Sie sahen wie die einzige Opposition in der Corona-Krise aus. Und sie sehen auch in der Ukraine-Krise wie die einzige Opposition aus, wie die einzige Systemalternative, obwohl sie faktisch eine Pseudo-Revolte sind, weil sie die Probleme des Kapitalismus eben nicht bearbeiten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir sind. Der erschwert die Ausgangsbedingungen, aber wir haben also haben auf jeden Fall diese nötigen Erfahrungen gemacht. Und vielleicht braucht es auch eine Erzählung des Was wäre, wenn. Also was wäre zum Beispiel gewesen, wenn selbst nach der Niederlage von Syriza in Mehrheitswahlrechtssystemen wie Großbritannien, den USA, wenn jemand wie Jeremy, also wenn der die Grenfell Towers beispielsweise, also diese Hochhäuser, die abbrannten und letzten Endes also die soziale, ökonomische Misere Englands aufzeigten, also die Klassengesellschaft aufzeigten, wären die 2 Wochen früher abgebrannt, dann wäre Jeremy Corbyn wahrscheinlich Premierminister Großbritanniens gewesen mit dem unglaublichen Aufschwung, den die Labour-Partei mit jungen Leuten Momentum gemacht hatte, mit dem radikalsten linkssozialdemokratischen Programm seit vielleicht dem französischen Experiment Anfang der 80er Jahre. Also das hätte natürlich auch in der Katastrophe enden können. Leo Panisch hat mal über Bernie Sanders gesagt, zum Glück ist er nicht Präsident geworden, we dodged a bullet. Also der hätte nur zur Enttäuschung führen können. Und trotzdem, also war man doch relativ nah in den Zentren des Kapitalismus oder man muss vielleicht sagen heute ehemaligen Zentren des Kapitalismus oder zukünftig ehemaligen Zentren des Kapitalismus, war man nah dran, tatsächlich die Staatsmacht zu übernehmen, was auch immer das dann heißt.
Ja, wahrscheinlich müssen wir uns trotzdem auf ein paar nächste düstere Jahrzehnte einstellen und wir können mit Marx verstehen, dass es Widersprüche gibt in den kapitalistischen Gesellschaften, die, so brutal sie sich ausdrücken können, auch eine Potenz haben, um das Bessere hervorzubringen. Und wahrscheinlich ist schon viel gewonnen, wenn sich die Linke global wieder auf diese Arbeiterklasse, so divers sie auch ist und so widersprüchlich, wieder bezieht. So habe ich dein Buch auf jeden Fall verstanden. Und ich danke dir sehr für das spannende Gespräch. Es war ein Ritt. Ich könnte noch stundenlang so weitermachen, aber ja, vielleicht gibt es noch Fragen aus dem Publikum und wir können noch ein, zwei beantworten, bevor es dann sehr spät wird.
Danke dir für die Moderation. Es war toll.
Ein kleiner Raum. Sie haben den Begriff Profitklemme geprägt und über das Klima haben wir nicht gesprochen. Ja. Ist die Klimakrise, kann die eine Profitklemme erzeugen und sind Profitklemmen potenzielle Punkte, sagen wir Kipppunkte, wie es heute so heißt, ja, wo wir das System eben transzendieren können?
Willst du direkt anfangen oder noch eine Frage dazu nehmen? Es gab noch eine. Direkt?
Nee, wir können gerne.
Okay. Hier vorne.
Ja, vielen Dank für das wirklich gelungene Gespräch, was ja einen guten Bogen geschlossen hat von den blauen Wänden bis zur Praxis und der Arbeiterklasse und der globalen Sicht. Ich will einen Punkt erwähnen vom Titel her. Der Untertitel heißt ja Freiheit und oder Gleichheit. Am Anfang war da die Rede davon. Und am Schluss hieß es, die Arbeiterklasse ist kapitalseitig wirksam, hatte Olk. Und da wäre meines Erachtens eben doch wichtig, ein Vermittlungslied zu nennen zu diesen ersten beiden. Aus meiner Sicht fehlt da das klingt ja ein bisschen an die Französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, aber gab es ja auch Brüderlichkeit. Oder in Geschichte der Arbeiterbewegung eben Solidarität. So, und da finde ich, das ist ein gewisser Knackpunkt. Der jetzt in dem Gespräch hattet ihr, als ihr über Ausbeutung gesprochen habt, von hier Unfreiheit und Disziplinierung und so gesprochen. Und das ist meines Erachtens ein Problem. Also ich würde da wirklich jetzt provozierend dagegen halten, dass da keine Unfreiheit, wenn Unfreiheit herrschen würde in der Produktion, dann müsste ja erklärt werden, wie kommt es zur kapitalseitigen Wirksamkeit. Die Wirksamkeit kann ja nur entstehen dadurch, dass, und die Wirksamkeit beruht dann ja auf Handeln und Kooperation und so weiter, dadurch, dass man wirklich sich klar machen muss, dass ja nicht der Arbeiter als Person ausgebeutet wird, sondern nur das Vermögen, was er also vertraglich, zeitlich bestimmt, abtritt. Ja? Aber als Person bleibt er frei und erhalten. Und das ist der entscheidende Knackpunkt aus meiner Sicht, der doch das Zentrum gerade vom ersten Band ausmacht, dass da ja das Problem ist, dass der zwar als Einzelner sozusagen den Vertrag eingeht, aber wirksam in der Arbeit letztlich immer nur kollektiv sein kann. Der Kapitalismus ist ja gerade dadurch so dynamisch und fortschrittlich, dass er die Kollektivität der Arbeiter, Vermögen zu einer Produktivkraft bündelt und ausnutzt. Ja? Und insofern ist eigentlich auch die Ausbeutung, oder wenn man erstmal ganz neutral sagt, das Schaffen eines Surplus ist ein Riesenfortschritt. Und im Grunde ist das sozusagen, deshalb spricht man ja auch vom Stolz der Arbeit, also das müsste im Grunde, wird ja auch gewürdigt, das müsste im Grunde gewürdigt werden für die Lohnarbeit und nicht immer sozusagen bedauernd und so. So, und wie kommt es aber dazu? Und das eine ist Problem, ist ja erstmal, das ist ja lange entwickelt, das ist ja eine Schwierigkeit, die Konkurrenz.
Sie müssen die Frage jetzt stellen, weil ich glaube, wir haben den Widerspruch,
ja gut, haben Sie Frage, sehr gut die Frage ist einfach, die Frage ist einfach, also das ist unzulänglich. Nur Freiheit und Gleichheit. Das Zentrum bei Marx ist letztlich Solidarität, ja, in der nur Kollektivität erlaubt Praxis. Also die Verbindung, die fand ich gut, aber das Glied dazwischen fehlt. Und nur letzter Gedanke, das Problem, die Solidarität, ähnlich wie im Neoliberalismus die Freiheit, eigentlich ein linker Wert, enteignet wurde als Autonomie und Verantwortung von rechts. Genauso über die Solidarität heute mit der Rede vom Zusammenhalt und wir, Steinmeiers Buch oder selbst der DGB wirbt auf Maikundgeben mit dem großen Wir und vernachlässigt, dass das ein originär arbeitergeschichtlicher Wert ist, der immer einen Gegnerbezug beinhaltet.
Jetzt müssen Sie Inga zu Wort kommen lassen, denn mich interessiert jetzt auch, wie er die Frage nach dem fehlenden Glied der Solidarität beantwortet. Danke.
Ich fange mal Christoph, mit deiner Anmerkung an. Joe Bajan hat mal, also ein amerikanischer Arbeiterintellektueller, hat mal gesagt, dass du weißt, dass du Arbeiter bist, wenn du am Arbeitsplatz ständiger Kontrolle ausgesetzt bist, dass also all deine Tätigkeiten entweder von der Maschine überwacht werden oder eben von irgendeinem Vorgesetzten, dass du bestraft wirst, wenn du irgendwelche Bonks oder sowas mitgehen lässt, also Pfandbonks oder so, obwohl der Schaden völlig irrelevant ist, also für das Unternehmen, während die, also auch Lohnabhängigen, aber dann Vorarbeiter oder das mittlere und obere Management nicht überwacht werden, riesige Schäden anrichten können und damit, aber eben weil sie nicht überwacht werden, in der Regel davonkommen. Na, also du bist Arbeiter, auch Joe Bajan, du bist Arbeiter, wenn du Partner des Kapitals genannt wirst, solange du Profit erheischst und erwirtschaftest, aber als erster rausfliegst, wenn es eben eine Finanz- also oder eine Kapitalismuskrise gibt. Du bist Arbeiter, wenn du über den Produktionsprozess nicht mitbestimmen kannst und nicht bestimmst, also was produziert wird, wie produziert wird und zu welchem Zweck. Und ich finde schon, dass das, also ich verstehe, warum du sagst, dass der Surplus ein Riesenfortschritt ist ich sage auch gleich noch was zum Produzentenstolz, aber ich glaube, das rechtfertigt politisch auch zu begründen, warum Freiheit als Gesamtarbeitssubjekt in einer postkapitalistischen Gesellschaft zu suchen wäre. Also Freiheit würde dann auch darin bestehen, und mir begegnet das bei IG Metall-Seminaren und Verdi-Seminaren, die ich gebe, immer wieder, also dieses Wissen um das und die Schädlichkeit beispielsweise der Automobile, die man produziert, bei dem gleichzeitigen Stolz, dass man sie produzieren kann, weil deren Kinder gehen, sind zu Fridays for Future gegangen und die wissen, dass das nicht aufrechtzuerhalten ist. Ihr macht ja bei Sozialismus auch viel Forschung zum Arbeitnehmerbewusstsein und das, also das sozusagen als Gesamtarbeitnehmerfreiheit bedeuten würde, dass man demokratisch darüber bestimmt, was produziert wird und zu welchem Zweck produziert wird. Dass also auch die Diktatur der Tauschwertproduktion, also dass für den Kapitalunternehmer es egal ist, ob er Panzer oder Tische produziert oder es egal ist, ob er Beauty-Produkte für die obersten 0,01% produziert oder ob Ebola beispielsweise Medikamente produziert werden. Also all das, finde ich, sind Momente der Unfreiheit, die man benennen muss, weil sie auch nicht so sein müssen. Also auch, dass beispielsweise technologischer Fortschritt, der jetzt wie die vierte industrielle Revolution eigentlich ein Segen sein könnte, also dass man beispielsweise nicht mehr irgendwelche, also mittlerweile sind ja Beschäftigtengruppen von den Anwälten über Ärzte bis Übersetzer, Schriftsteller bedroht durch die künstliche Intelligenz, weil nicht klar ist, also Übersetzungen sieht man heute schon, also dass man die einfach nicht mehr bezahlt. Ich habe ja lange für euch als Übersetzer gearbeitet, ihr würdet mir heute kein Geld mehr geben. Ich könnte mir das Studium damit nicht finanzieren, nicht mehr. Weil einfach es dafür die Technologie gibt. Das könnte ja eigentlich ein Segen sein, also weil es hat immer routinisierte, fast fordistische Qualität gehabt, wenn ich für euch einen Text übersetzt habe. Also das war jetzt nicht eine besonders kreative Tätigkeit. Das heißt, also das könnte ein Segen sein, Menschen ja von überflüssiger, routinisierter, quasi Fabrikarbeit zu befreien und die Potenziale freizusetzen für dann das, was Marx in seiner Utopie von dem vollumfänglichen Menschen beschreibt, also der Hirte und der Fischer und der Kritiker dergleichen. Und im Kapitalismus aber ist das der Fluch der Arbeitslosigkeit, also der dann noch verschärft wird. Wir hatten ja über den Neoliberalismus gesprochen, durch die Transformation des Sozialstaats in einen Workfare-Staat, also dass selbst Leute, die hochqualifiziert sind als Anwälte, aber vielleicht nicht mehr wissen, ob sie noch in 10 Jahren gebraucht werden, dann in kürzester Zeit eben nicht mehr in Urlaub fahren können, ihre Häuser nicht mehr abbezahlen können und dergleichen. Und was du zum Produzentenstolz sagst, also der wird ja dadurch nicht gebrochen, scheint mir. Also ich sehe es auch als ein Problem, dass weil die Linke zunehmend auch von der organisierten Arbeiterbewegung abgekoppelt ist, weil die Arbeiterbewegung in der Defensive ist, dass linke Politik über Arbeiterinnen und Arbeiter in so einem Viktimisierungsdiskurs spricht. Also die sind immer nur Opfer von Hartz-Sanktionen, Opfer von Entlassungen, Opfer von Niedriglöhnen und dergleichen, von Prekarisierung. Das ist natürlich weit entfernt von die Arbeiter von Wien, wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Es ist weit entfernt von alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will. Das heißt, also das ist auch ein Seismograph oder ein Symptom für die Defensive, aus der man herauskommen muss, und die Schwierigkeit besteht darin, wie macht man das eigentlich? Also Brecht hatte den Vorteil, dass er auf eine offensiv kämpfende Arbeiterbewegung fallen konnte. Also der beobachtete das, wo er theoretisch sich dann hinorientierte, als er dann mit Karl Korsch dann das Kapital las, um die Weizenbörse zu verstehen, 26. Das gilt natürlich heute für viele junge Leute nicht mehr. Also man kommt eher über theoretische Überlegungen zur Klassenfrage, und dann hat man solche Phänomene wie Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn, die ja letzten Endes versucht haben, die Klasse zu remobilisieren durch Anrufung von oben. Also eigentlich umgekehrt, Gramsci glaubte, die Kämpfe kommen von unten, daraus entstehen organische Intellektuelle und daraus entsteht eine starke Bewegung. Das ist ja im Prinzip Gramsci umgedreht, man ruft von oben an und hofft, dass dann von unten was kommt, und teilweise kam da ja auch was, wenn man jetzt so die Amazon-Strikes und die Walmart-Klassenbewegung und so weiter sieht. Also das heißt, ich sehe dieses Problem mit dem Produzentenstolz, aber ich glaube, der Produzentenstolz wenn jetzt zum Beispiel Ingenieure bei der IG Metall sagen, Wasserkraft oder das 3-Liter-Auto, das hätten wir schon problemlos in Serie dann und dann bauen können, aber das ist eine Managemententscheidung, die eben nur nach dem höchsten Profit gehen gescheitert. Glaube ich, kann man das als eine Form von Unfreiheit definieren, aber vielleicht müssen wir das auch nochmal an anderer Stelle länger diskutieren. Und dann zur Frage der Klimakrise und der Profitklemme. Also wenn man Friedrich Merz fragt, dann ist die Klimabewegung eigentlich der Weltkommunismus in disguise, ne? Also so im der Wolf im Schafspelz und an Greta Thunberg festgemacht. Ich meine, die wird jetzt ja selbst von den deutschen Sicherheitsbehörden als eine Gefahr für die nationale Sicherheit betrachtet, weswegen sie festgenommen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wenn man Merz folgt, dann ist die Klimabewegung eigentlich eine Bewegung hin zum Sozialismus. Ich hoffe, Merz hat recht. bin aber noch nicht so überzeugt. Also einerseits ist es natürlich, glaube ich, klar, dass, oder kann man argumentieren, dass die Klimakrise das größte Marktversagen in der Geschichte des kapitalistischen Marktes ist. Mit David Harvey gesprochen, der da sehr stark auf den, also der marxistische Geograf, ich glaube der meistzitierte Geograf der Welt, der vor allem ja auf den dritten Band des Kapitals rekurriert, um zu zeigen, dass es sowas wie grünes Wachstum nicht geben kann. Also dass es das historisch in der Rückschau nicht gegeben hat und es auch nicht geben kann, weil, wie er argumentiert, man nicht nur so auf die Wachstumsrate schauen muss, also ne, wie stark wächst der Kapitalismus, sondern auf die Wachstumsmasse. Und er betont dann, dass im Kapitalismus sich alle 25 Jahre die produzierten Waren verdoppeln. Das heißt, die Masse der produzierten Waren verdoppelt sich alle 25 Jahre. Das heißt, selbst also alle Einsparungen, die man durch Emissionseffizienz, Klima, CO2-Reduktion haben kann, allein durch die Masse aufgehoben worden sind, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft aufgehoben werden. Das heißt also, die Klimakrise könnte sozusagen, also müsste eigentlich zu einer starken antikapitalistischen Bewegung führen, aber da sind wir wieder bei der Problematik, antikapitalistische Bewegungen entstehen im Kapital-Arbeits-Gegensatz und nicht, weil Leute rein vom Kopf her wissen, dass der Kapitalismus nicht aufrecht zu erhalten ist. Also
entsteht ja eine Klemme, Profitklemme, da muss man wieder rauskommen, wenn der Kapitalismus überleben
will. Naja, also das kann ja auch eine Modernisierung sein, das, also ein neues Feld von kapitalistischer Akkumulation, natürlich mit extremem Massenzuwachs. Ne? Natürlich. Also ich meine, ne, die ganzen Speicherbatterien, also was für einen Ressourcenverbrauch das bedeutet, um das zu produzieren. Jetzt sind wir nicht so, dass, also wenn man sich jetzt die Zulassung von Kfz-Fahrzeugen nach dem Klima- und Transformationsfonds anguckt, dann hat es nicht dazu geführt, dass reihenweise Verbrennerautos verschrottet worden sind, sondern einfach, also die Reichen, denen wir das finanziert haben, sich einfach noch einen Drittwagen geleistet haben, mit dem sie dann rumfahren können und auf uns Prolls runtergucken können, dass wir eben nicht das Klima retten, indem wir noch ein E-Auto fahren. Das ist natürlich auch eine enorme Zunahme an Masse, die da produziert wird. Aber ich würde nicht sagen, dass das zwangsläufig zu einer Profitklemme führen müsste. Im Gegenteil. Also es ist ein neues Akkumulationsfeld. Das heißt nicht, dass es sinnvoll ist. Und es verteilt sich geografisch auch ungleich. Das sehen wir ja in der Auseinandersetzung mit China. China, das eben vor allem in dem Bereich der grünen Technologien, der Elektrifizierung der Wirtschaft, der E-Revolution, dem Westen haushoch überlegen ist, also im Ergebnis der globalen Finanzkrise, dass da noch ganz andere Probleme des Kapitalismus mit sich bringt, nämlich geopolitische Rivalitäten, Kriege, Stellvertreterkriege, und im Moment haben wir ja allein drei Stellvertreterkriege, also der Krieg im Nahost ist ein Stellvertreterkrieg, der Krieg in der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg und der mögliche Krieg im Westpazifik um Taiwan wird eben auch so ein Krieg sein. Also alle haben jetzt diese Potenziale, die sich aus der ungleichen und kombinierten Entwicklung von Kapitalismus ergeben.
Wunderbar, dann würde ich das als Schlusswort nehmen. Vielen Dank, Inga. Schön, dass wir nochmal gelacht haben am Ende bei all den düsteren Prognosen. Ja, vielen Dank ans Brechthaus und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Achso, und die ersten drei Bände gibt es auch für den Weihnachtsbaum. Also wenn der Verleger ist hier, der würde mich schlagen, wenn ich nicht sage, dass man sie für den 24. vorbestellen kann.